Hallo und herzlich willkommen bei Knowledge, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Gerontologie und Geriatrie rund um die Themen Altern und Gesellschaft. Mein Name ist Tobi und mit mir begrüßt euch Florian.
Dann herzlich willkommen zu einer neuen Episode Knowledge. Wir freuen uns heute, Herrn Professor Dr. Arne Manzeschke bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Manzeschke, Sie sind Professor für Anthropologie und Ethik für Gesundheitsberufe an der Evangelischen Hochschule in Nürnberg. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen der Medizin, Wirtschafts- und Technikethik und auf der Mensch-Technik-Interaktion. Herr Manzeschke, herzlich willkommen und schön, dass Sie bei uns sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Auch von mir natürlich ein herzliches Willkommen. Für unsere Hörerinnen und Hörer, die wissen, dass die Corona-bedingte Entfernung dazu geführt hat, dass wir mittlerweile eine ja fast schon Tradition eingeführt haben, nämlich die Frage, wo wir Sie denn heute eigentlich angetroffen hätten und wie Ihr Arbeitsalltag aussieht. Vielleicht können Sie uns einen kleinen Eindruck dazu geben.
Ja, Sie treffen mich zu Hause an in meinem heimischen Arbeitszimmer, das momentan eigentlich mein Hauptarbeitsplatz ist, denn wir haben in der Hochschule zwar kein Betretungsverbot mehr, aber im Grunde genommen ist dort niemand, jetzt in den Semesterferien schon zweimal nicht. Und um es nicht noch einsamer zu haben, bleibe ich dann lieber zu Hause und habe dort in der Regel meine Arbeit so 4 bis 5 Stunden am Tag mit Videokonferenzen, Besprechungen, Abstimmungen und ansonsten Schreibarbeit. Aktuell sitze ich noch an einigen Klausuren und so. Also das ist so mein aktuelles tägliches Brot.
Wir sprechen ja heute über das Thema der ethisch-reflexiven Technikentwicklung. Eine ethische Reflexion wird ja in den verschiedensten Forschungs- und Entwicklungsbereichen wiederkehrend mal lauter, mal leiser gefordert. Bevor wir aber tiefer einsteigen, müssen wir doch zunächst einmal wissen, was genau meinen wir denn eigentlich, wenn wir über Ethik sprechen? Können Sie uns diesen Begriff einmal einordnen?
Ich mache es kurz, obwohl man da auch lange drüber reden könnte. Wir orientieren uns als Menschen in unserem täglichen Leben an Moral, die explizit existiert in Regeln wie du sollst nicht lügen oder so etwas, aber auch in, sagen wir mal, subtileren Formen der Sozialisation, dass man bestimmte Dinge tut oder eben auch lässt. Und Ethik als Reflexion auf Moral schaut eben diese moralischen Einstellungen, Vorstellungen, Annahmen an und überprüft sie auf ihre Geltung bezogen auf einen bestimmten Bereich. Gilt zum Beispiel dieser Satz, du sollst nicht lügen oder du sollst nicht töten in jedem Fall? Und wenn das nicht der Fall wäre, warum nicht? Was für Begründungen wären dann am Platze und wie tragfähig sind diese Begründungen? Also dieser ganze, sagen wir mal, reflexive Oberbau, den bezeichnen wir als Ethik, als Reflexion auf Moral. Und die Hoffnung und auch das Ergebnis ist tatsächlich, dass wenn wir Moral besprechbar machen, dass wir dann in vielen Bereichen nochmal klarer sehen und dann auch zu besseren Entscheidungen oder Arrangements in unserer Gesellschaft kommen.
Das heißt, nochmal in der Abgrenzung, Moral als normative Setzung, gewissermaßen als Gesetze, die uns irgendwie leiten und Ethik hinterfragen dieser Leitsätze.
Ja, wobei wir dann eben in der Moral weniger von Gesetzen als eher von Pflichten, Forderungen oder Geboten oder auch Verboten sprechen und den Begriff des Gesetzes eher den juristischen Bereich vorbehalten. Da gibt es eine gewisse Nähe, aber eben auch eine ganz klare Unterscheidung, dass das Recht eben bei Nichtbeachtung von Gesetzen klare Sanktionsmöglichkeiten hat. Und das steht der Ethik so nicht zur Verfügung. Unter Umständen gibt es so etwas wie moralische, soziale Sanktionen. Aber im Grunde genommen sind wir in der Ethik auch darauf angewiesen, dass das gute Argument die Leute überzeugt und dass wir sozusagen auf dieser Ebene einander begegnen und hoffen, dass sozusagen im Raum der Gründe Leute sich überzeugen und vielleicht auch in ihrer Meinung ändern lassen.
Wenn wir dann jetzt wie heute auf das Thema Technikentwicklung nochmal stärker zu sprechen kommen wollen, vielleicht können Sie uns da auch nochmal helfen, das einzuordnen, warum wir eigentlich ethische Perspektiven oder vielleicht auch moralische Kategorien in der Technikentwicklung brauchen.
Also das eine ist, dass wir in der Technik selbst immer schon Moral drin haben. Wenn irgendeine Technik entwickelt und eingesetzt wird, dann wird sie das wird das getan, weil die Annahme ist, dass mit dieser Technik irgendetwas verbessert wird. Das bezieht sich aber in der Regel nicht nur auf eine Funktionalität, dass man sagt, also dieses Messer schneidet besser als jenes oder dieser Computer rechnet schneller als jener, sondern hinter dieser funktionalen Verbesserung liegt auch eine Annahme, und die reicht dann eben in den Bereich des Moralischen, dass das auch für unser gesamtes Zusammenleben, für unsere Lebensführung besser ist. Und deswegen ist es so, dass wir also gar nicht erst von außen mit der Ethik groß auf technische Entwicklungen herantreten müssen und sozusagen hier unsere Warnschilder aufstellen müssen, sondern vielmehr die in der Technik schon inkorporierte oder eingeschriebene Moral erstmal explizit zu machen und die zu befragen, ist eigentlich die Annahme, dass das hier irgendwie etwas besser macht, ist die berechtigt und berechtigt in welcher Hinsicht oder vielleicht auch berechtigt in welcher Hinsicht nicht. Das ist sozusagen der eigentliche Einsatzpunkt von Ethik. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt hinzu. Wir haben eben über Ethik und Moral im Wesentlichen in der Klasse der Individualethik gesprochen. Also was macht eine einzelne Person? Was erlebt sie an Geboten, an Forderungen, Pflichten oder so etwas? Und wie geht sie damit um? Wie reflektiert sie vielleicht auch mit dem Gegenüber diese Sachen ethisch? Bei der Technikentwicklung ist es ja so, dass wir keine Technik irgendwie als Individuen entwickeln. Aus diesen Zeiten sind wir als Menschheit schon lange raus. Das heißt, Technikentwicklung ist immer ein Gemeinschaftsprojekt und mehr und mehr auch ein interdisziplinäres Projekt, das also verschiedene wissenschaftliche Expertisen und Praktiken ineinander greifen. Auf der Ebene wird es jetzt nochmal ein bisschen komplexer, weil wir es eben nicht nur mit einzelnen Personen zu tun haben, sondern mit Personen, die eben für Organisationen stehen, die eben bestimmte Dinge auf den Weg bringen wollen. Und das heißt, wir müssen sozusagen Ethik nochmal eine Stufe höher skalieren und dann von Organisationsethik sprechen. Und in dieser Organisationsethik ist sozusagen die moralische Intuition oder Einstellung des Einzelnen nur ein Element neben höherstufigen anderen moralischen Einstellungen oder Interessen. Also dass ein Unternehmen eben sagt, wir wollen den und den Roboter entwickeln, weil wir haben erstens ein bestimmtes Umsatzinteresse. Wir haben aber eben auch die Idee, dass wir mit dieser Robotik in diesem Sektor bestimmte Verbesserungen wieder technisch, aber eben nicht nur funktional, sondern auch moralisch erreichen. Das heißt, bei der Entwicklung von Technik müssen wir sozusagen immer auch diese organisationalen Elemente und diese strukturellen Bedingungen mitbedenken.
Wenn Sie von so einer übergeordneten Perspektive sprechen, ich nehme jetzt mal eine wirtschaftsliberale Argumentationslinie ein, dann wird ja häufig argumentiert, der Markt regelt es ja schon. Und der Markt würde ja letztendlich nur das nachfragen, was tatsächlich auch eine Verbesserung darstellt. Inwieweit brauchen wir dann eigentlich im Vorfeld noch diese ethische Reflexion, wenn der Markt diese ja letztendlich sowieso vornimmt?
Also der Markt regelt sicher etwas, nur er regelt es nicht unbedingt im gerechten Sinne. Mhm. Das heißt, wir können von dem Markt Regelungen hinsichtlich Preisbildung und Angebot und Nachfrage erwarten. Wir können aber von dem Markt nicht unbedingt erwarten, dass es zu einer gerechten Verteilung kommt. Und das zeigt sich nun gerade besonders in den Momenten, wo viele Leute auf die Güter, die da produziert und verteilt werden sollen, angewiesen sind. Also wir hatten anfangs der Corona-Krise das große Problem, dass uns die Masken nicht reichen. Ein Markt hätte uns vielleicht bei entsprechender Zahlung noch ein paar mehr Masken beschert, aber gerecht wäre es da nicht zugegangen. Also das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir diese Dinge nicht nur Marktmechanismen überlassen sollten, sondern eben auch uns überlegen müssen, welche gesellschaftlichen Ziele verbinden wir eigentlich mit der Entwicklung einer bestimmten Technologie? Was wollen wir da über technische Funktionalität hinaus erreichen und wie können wir das erreichen? Und spätestens an dieser Stelle kommt dann eben die Ethik mit ins Spiel, im Sinne von, wie berücksichtigen wir Gerechtigkeitsaspekte, wie berücksichtigen wir aber vielleicht auch die Lebensperspektiven einzelner Leute. Wenn wir bestimmten Menschen zum Beispiel bestimmte Technologie vorenthalten, könnte es sein, dass dadurch ihr Leben signifikant verschlechtert wird. Also ich sag mal, wenn sie eben keinen Rollstuhl zur Verfügung haben und kein Dialysegerät, dann ist ihr Leben signifikant schlechter. Dann werden sie eben nicht das Leben führen können, das sie vielleicht führen wollen. Und Ethik als Reflexion von Moral und ernstmoralischen Fragen, wie Gernot Böhme das sagt, das sind Fragen, die eben auch darüber entscheiden, wer und wie wir als Mensch sind und leben können und wie wir als Menschen zusammenleben. Und das sind eben so substanzielle, wichtige Fragen, die wir als Gesellschaft verhandeln müssen, dass wir sie, sagen wir mal, anonymen Mechanismen wie dem Markt nicht überlassen können und nicht überlassen sollten.
Jetzt hatten Sie ja bestimmte Personengruppen auch angesprochen oder zumindest angerissen. Gibt es denn bestimmte Gruppen, die immer wieder auftreten, die vielleicht besonders verletzlich sind oder die eine besondere Rolle spielen in der Technikentwicklung?
Also Sie haben den Begriff ja schon genannt, die Verletzlichen oder Vulnerablen, wie es dann etwas wissenschaftlicher heißt. Das sind Menschen, die in irgendeiner Hinsicht, ich sage es jetzt in Anführungszeichen, Normalmaß nicht mehr oder noch nicht erreichen und deswegen auf entsprechende Unterstützung und Beistand von anderen angewiesen sind, um ihr Leben gut leben zu können. Und das kann jetzt beispielsweise ein Mensch mit Demenz sein, der eben gewisse kognitive Orientierungsschwierigkeiten hat. Das kann ein Mensch sein, der körperliche Einschränkungen hat. Und diese Leute sind unter Umständen durch Technik einfach besser dran, wenn man ihnen eben entsprechende Unterstützungssysteme zur Verfügung stellt. Aber da ist dann eben auch wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber beraten, wie kommen diese Leute an diese Unterstützungssysteme ran? Ist das etwas, was man teuer selber bezahlen muss? Dann ist immer die Frage, wer kann sich das wirklich leisten? Oder ist das etwas, was sozusagen allgemein verteilt wird? Was passiert, wenn wir diesen Leuten solche Unterstützung wieder entziehen, weil, ich sage jetzt mal, das Projekt zu Ende ist? Also das ist ein Phänomen, das wir häufiger beobachten konnten, dass in Forschungsprojekten erstmal die Finanzierung da ist und bestimmte Verbesserungen erreicht werden und die Leute diese Assistenz beispielsweise auch dankbar annehmen. Aber in dem Moment, wo das Projekt zu Ende ist, die Finanzierung nicht mehr gesichert ist und plötzlich diese Dinge wieder wegfallen. Und da entstehen natürlich auch nochmal ethisch heikle Fragen. Was bedeutet es eigentlich, sozusagen diesen Leuten erst etwas zu geben und dann wieder wegzunehmen und ihnen damit ja beispielsweise auch eine effektive Verschlechterung ihrer Lebenssituation zuzumuten? Ne? Und das sind eben Fragen, das sind sehr detaillierte Fragen, die wir eigentlich als Gesellschaft auf einer größeren Ebene verhandeln müssen und Regeln finden müssen, dass das eben auch nicht im einen Fall mal so ist und im anderen hat man vielleicht Pech, dass ein anderer Projektleiter, eine andere Projektleiterin dran ist und deswegen die Dinge schlechter ausgehen, sondern dass wir hier strukturelle Arrangements finden, in denen wir sagen, wenn wir für Menschen Sorge tragen und ihnen mit guten ethischen Gründen eine Assistenz und eine Verbesserung in ihrer Lebenssituation ermöglichen, wie garantieren wir auch, dass das aufrechterhalten wird? Wie garantieren wir, dass Leute mit ähnlicher Situation dann eben auch zu ähnlichen Verbesserungen kommen? Denn das ist ja auch etwas, ich sag mal, unter vulnerablen Gruppen gibt es die attraktiveren und die weniger attraktiveren. Ne? Das sieht man schon beim Spendenaufkommen. Und das sind dann eben auch Gerechtigkeitsfragen, bei denen wir es auch nicht einfach damit bewenden lassen sollten, dass wir sagen, naja, die einen kriegen halt mehr, die anderen nicht, sondern auch da müssen wir uns dann wieder fragen, wie schaffen wir so etwas für einen gerechten Ausgleich?
Sie haben schon angesprochen, dass wir mit neuen Technologien ja im Grunde auch Ausschlusskriterien schaffen, die bestimmten Personen einfach nicht zugänglich oder weniger zugänglich sind. Ist das überhaupt vertretbar oder bis zu welchem Punkt ist es vertretbar, eine Technologie einzuführen, die dem einen hilft und einer anderen Person, beispielsweise einem Menschen mit Demenz aufgrund kognitiver Einschränkungen, zum einen nicht nur nicht zugänglich ist, sondern noch weiter abhängt im sozialen Miteinander vielleicht?
Da müssten wir jetzt sozusagen das Soziale und das Technische zusammendenken. Also es kann ja sein, dass es Unterstützungssysteme gibt, die bei Menschen, sagen wir, mit fortgeschrittener Demenz einfach auch nicht mehr wirken. Mhm. Weil, sagen wir mal, die Bedienungsoberflächen einfach das nicht hergeben, dass diese Leute sich weiterhin orientieren können. Dann war das für diese Menschen vielleicht, bis sie oder solange sie nur eine leichte kognitive Einschränkung hatten, ein taugliches Mittel. Aber in dem Moment, wo sich bei ihnen die Orientierungsfähigkeiten verschlechtert haben, nützt ihnen dieses Mittel nichts mehr. In dem Moment werden sie jetzt nicht direkt von der Technologie ausgeschlossen im Sinne von, du kriegst das nicht mehr, sondern es nützt dir nichts mehr. Und an der Stelle wäre dann eben die soziale Frage, gut, wenn diese Technik hier nicht mehr trägt, was tun wir denn dann für diese Menschen? Haben wir noch irgendeine andere Idee, sei es eine andere Technik oder sei es eine andere soziale Maßnahme, die dann diesen Menschen zugutekommt? Aber genau diese Dinge müssen wir sozusagen in der Praxis gut beobachten und eben auch ethisch reflektieren, um dann eben auch zielgenau hier intervenieren zu können.
Aber mit Blick auf die Personengruppe, die wir gerade benannt haben, also zum Beispiel Menschen mit Demenz, stellt sich ja immer wieder auch die Frage, wie können wir Momente der Teilhabe schaffen, beziehungsweise wo auch ein möglichst großer Rahmen an Selbstbestimmung immer wieder hergestellt werden kann. Und ein Punkt, wo das immer wieder hervortritt, ist ja das Thema der Einwilligung, zum Beispiel in medizinische Heilbehandlung. Da habe ich das Gefühl, das ist eine sehr, sehr wichtige Diskussion und auch eine, die öffentlichkeitswirksam geführt wird. Es gibt ja dazu auch eine eigene S3-Leitlinie zum Umgang mit der Einwilligungsfähigkeit in Bezug auf medizinische Heilbehandlung. Allerdings habe ich das Gefühl, da stoppt die Debatte. Und es gibt ein Problem bei der Übertragung auf die Alltagswelt von Menschen mit Demenz. Sie sind ja nun nicht den ganzen Tag beim Arzt. Wie gehen wir damit eigentlich um? Also was verbirgt sich hinter diesem Thema der informierten Einwilligung? Ist das wirklich so wichtig?
Ich würde natürlich sagen, es kommt drauf an. Ne? Ich glaube, das eine ist, dass wir unsere Gesellschaft auf einen bestimmten Rationalitätstypus eingestellt haben, der als normal gilt, der dann eben auch als geschäftsfähig gilt und mit dem man bestimmte Dinge aushandeln kann. Und für diesen Normaltypus haben wir sozusagen ganz, ganz viele Möglichkeiten in unserer Gesellschaft teilzuhaben, sich selbst zu bestimmen oder auch mit anderen irgendwelche Sachen auszuhandeln und damit auch das Zusammenleben irgendwie zu bestimmen. Und für Menschen, die diesen Normaltypus nicht voll oder nicht mehr oder auch noch nicht entsprechen, haben wir dann sozusagen gewisse Stellvertreterregelungen. Da treten dann die Eltern ein oder die Betreuenden oder so etwas, die dann einzelne Passagen oder auch sehr, sehr umfangreich für diese Leute aushandeln und bestimmen. Das hat, glaube ich, einerseits zum Grund, dass wir sagen, viele Dinge sind rechtskonform zu gestalten, also ein Kaufvertrag und solche Dinge. Und deswegen müssen da Leute sein, die geschäftsfähig, die rechtsfähig sind. Das andere ist, dass wir natürlich auch als eine, sagen wir mal, auf Effizienz und Störungsfreiheit ausgerichtete Gesellschaft ganz gerne hätten, dass die Dinge nicht so furchtbar kompliziert sind, dass sie nicht so lange dauern, dass man nicht ständig nachfragen muss und sich dann immer noch unsicher ist. Deswegen wir sozusagen auch unter diesem, ich sage jetzt mal, Effizienzgesichtspunkt, solche Stellvertreterregelungen einrichten. Das ist ein soziales Arrangement. Da wäre erstmal sozusagen, ohne den Einbezug von Technik zu fragen, ist das eigentlich eine gute Idee oder ist das eine zureichende Idee, um diesen Menschen auch tatsächlich so etwas wie Teilhabe zu ermöglichen? Jetzt könnte es sein, dass Technik in dem Moment, wo sie hier mit ins Spiel kommt, sozusagen diesen Menschen mit Einschränkungen nochmal ein stärkeres Gewicht verleiht, weil die Technik sie tatsächlich in einer Weise unterstützt, dass sie sich nochmal stärker in diese ganzen Aushandlungsprozesse einbringen können. Dann wäre das eine tolle Sache. Und die anderen müssen eben lernen, damit umzugehen. Es kann aber auch sein, dass diese Technik sozusagen eine Scheinlösung darstellt, so nach dem Motto, du hast ja jetzt etwas, was deine Teilhabe stärkt. Deswegen betrachten wir dich jetzt eben als Gleichberechtigten. Und wenn du jetzt eben nicht gut genug bist da drin, dann ist das dein Problem. Das wäre die schlechte Variante. Und deswegen ist meines Erachtens auch immer entscheidend, dass wir nicht fragen, ist die Technik gut, sondern wie funktioniert die Technik in einem bestimmten Arrangement? Und wie unterstützt sie dann eben auch diese Menschen, sodass diese Menschen effektiv Teilhabe erleben? Und dass wir nicht nur formal ihnen sagen, wir stellen dir Assistenzen zur Verfügung, die dir Teilhabe ermöglichen sollen, sondern dass wir genau hingucken, ob das dann auch tatsächlich eintritt. Ja, das scheint mir ein ganz, ganz wesentlicher Punkt bei der ganzen Debatte zu sein.
Sie haben gerade gesagt, dass man den Einsatz von Technik je nachdem unterschiedlich bewerten kann. Ich würde es gerne mal an einem praktischen Beispiel festmachen und vielleicht ein Beispiel, das gar nicht so, also was vielen bekannt ist, auch gerade im Kontext von Menschen mit Demenz. Ich meine den Einsatz dieser Technik-Robbe Paro. Wie würden Sie den bewerten?
Also hier sprechen wir ja eigentlich von einem Einsatz, der erstens nur flankiert von Pflegekräften stattfindet. Also die Robbe Paro ist sozusagen kein Alleingänger, der da mit Menschen mit Demenz interagiert, sondern das passiert immer in einem Setting, in dem eine Pflegekraft dabei sein soll. So ist der Anspruch zumindest hier in Deutschland. Ja. Und wir haben es mit Menschen zu tun, die, was die Demenz angeht, schon relativ weit fortgeschritten sind. Also so habe ich zumindest bisher die Einsatzszenarien gesehen. Auch als so ein Instrument, diese Robbe Paro, die etwas ermöglicht, was die menschlichen Pflegekräfte irgendwie nicht mehr hinkriegen. Also dass Menschen mit Demenz schon sehr im Rückzug begriffen sind, sehr wenig noch nach außen gehen, wenig kommunizieren, wenig auch von eigener Emotionalität zeigen oder erkennen lassen, dass sie irgendwo von anderen berührt sind. Und dass da diese Robbe, das ist das, was ich aus Studien weiß, tatsächlich Effekte zeigt, dass diese Menschen wieder mehr aus sich rausgehen, dass sie bereit sind, mit dieser Robbe in Interaktion zu treten, sie zu berühren, zu streicheln, auf die Laute zu reagieren und offenbar auch so etwas wie emotional angesprochen sind. Und ich weiß es auch von manchen Pflegekräften, die dann im ersten Moment so ein bisschen irritiert sagen, wieso schafft die Robbe das, was ich nicht schaffe? An der Stelle, glaube ich, ist es tatsächlich ja, soweit man das bis jetzt interpretieren kann, ein Gewinn, der aber wirklich nur zugute kommt, wenn das eben in einem ja sozial flankierten, also auch mitmenschlichen Setting passiert. Also der Einsatz der Robbe und die Emotionen des Menschen mit Demenz sind ja kein Selbstzweck, sondern es geht ja eigentlich darum, Menschen wieder mit anderen in Kontakt zu bringen und auch mit sich selbst in Kontakt zu bringen. Das ist ja ein wesentliches Moment. Von daher halte ich es auch für ganz wichtig, dass diese Maxime aufrechterhalten wird, diese Robbe wirklich nur als Therapieinstrument in sozialen Settings einzusetzen und nicht irgendwie als Einzeltool der Beschäftigung oder so. Ne? Unter diesen Aspekten halte ich das für durchaus ein taugliches Instrument, aber eben auch nicht für alle und für jeden. Denn das hat sich ja auch gezeigt, dass manche Menschen da sehr gut drauf ansprechen und sehr gut mit interagieren, wohingegen andere das links liegen lassen oder sich sogar davor fürchten. Ja, das heißt, wir müssen immer sehr genau hingucken, was macht eine bestimmte Technik in einem bestimmten Setting mit den dort interagierenden Menschen.
Vielleicht lohnt es sich an der Stelle nochmal die Perspektive auch zu wechseln. Sie haben ja gerade betont, wie wichtig die soziale Beziehung eben im Kontext auch mit der Technikanwendung ist. Nun wissen wir ja auch aus den Erfahrungen gerade im Bereich eben des Technikeinsatzes und der Technikentwicklung in Sorgeberufen, ganz speziell eben auch in der pflegerischen Versorgung, dass es daher durchaus auch Bedenken gibt, dass diese so wichtige zentrale soziale Interaktion zwischen Pflegenden und Zupflegenden irritiert wird durch den Technikeinsatz. Was denken Menschen, Sie begleiten ja auch Projekte, in denen es darum geht, die Einstellung von Pflegekräften gegenüber der jeweiligen technischen Anwendung mit zu untersuchen. Auf was stoßen Sie da?
Also das ist auch eine große Bandbreite und das lässt sich auch schwer auf einen Nenner bringen. Also einerseits zeitlich, ich habe so den Eindruck jetzt über die letzten 10 Jahre, in denen ich das intensiver beobachte, dass sich da auch innerhalb der Pflege, wenn man das mal so als großen Begriff für ganz, ganz viele verschiedene Menschen verwenden wollte, dass sich innerhalb der Pflege in diesen Jahren die Dinge verändert haben. Dass man sagen kann, Also die Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, ist größer geworden. Vielleicht auch schlichtweg, weil man dem nicht mehr ausweichen kann. Ne? Aber diese Bereitschaft ist da und auch die Bereitschaft, zunächst mal zuzuschauen und zu gucken, was das macht, bevor man pauschal sagt, will ich nichts mit zu tun haben. Das ist so eine Tendenz, die ich glaube, beobachten zu können. Das Zweite ist, dass Pflegekräfte nicht grundsätzlich gegen Technik, um es mal so auch wieder ganz allgemein zu fassen, sind, sondern dass sie sehr genau hingucken, welche Technik nutzt mir in welchem Moment etwas. Also der berühmte Lifter, der beispielsweise hilfreich dabei ist, Leute aus dem Bett zu heben oder umzubetten, der aber meistens irgendwo ganz woanders steht, als er gerade gebraucht wird, ist ein nettes Instrument, das aber in der Praxis dann irgendwie doch nicht zum Einsatz kommt, weil es mit viel zu viel Aufwand verbunden ist. Ja, was aber nicht gegen die Technik als solche spricht, sondern die Art und Weise, wie sie eingesetzt wird, dass es eben nur einen Lifter auf der ganzen Station oder so etwas gibt. Ja. Anderes Beispiel ist, dass die Leute sagen, ich hätte gerne Technik, die mich in der Dokumentation entlastet. Das ist so ein Desiderat rauf und runter. Ne? So richtig gute Dokumentationssysteme hat man einerseits immer noch nicht gefunden und andererseits müsste man eben auch in Rechnung stellen, wenn so eine Technik eingeführt wird, dass es einen bestimmten Zeitraum braucht, um sich mit der Technik vertraut zu machen und das sozusagen in die vorhandenen Prozeduren gut einzubinden. Was man häufig beobachten kann, auch das spricht erstmal nicht gegen die Technik, sondern gegen die Art und Weise, wie man mit ihr umgeht, dass es dann heißt so, jetzt habt ihr hier ein neues System. Es ist aber eigentlich keine Zeit, um das wirklich kennenzulernen und zu erproben und sozusagen Praxiserfahrungen damit zu machen, sondern es soll dann irgendwie sofort funktionieren, was dann nicht funktioniert, was dann auch wieder dazu führt, dass die Leute sagen, nee, das dauert mir alles viel zu lange, ich lasse es bleiben und mache doch wieder in meinem alten Stiefel weiter. Ne? Also das sind so unterschiedliche Situationen und eben auch Umgehensweisen mit Technik, die man genauer beobachten und differenzieren muss. Also in diesem Zusammenhang eben auch noch, was an Einführung, an Fortbildung oder Weiterbildung gibt es, um mit einem bestimmten technischen Tool zu arbeiten. Das spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Ne? Ich glaube, eine weitere wichtige Dimension ist die, dass Technik ja auch etwas ist, was eben nicht nur beispielsweise die Pflegekraft unterstützt oder den zu Pflegenden, sondern was sich auf eine Art und Weise zwischen Pflegekraft und Pflegendem befindet, dazwischen steht. Und das kann jetzt eben etwas Trennendes werden oder etwas Verbindendes. Das heißt, auch hier wird es wieder darauf ankommen, wie sozusagen diese beiden Menschen sich darüber verständigen, wie sie mit dieser Technik umgehen wollen. Und das ist natürlich in Einrichtungen nie nur eine Sache von Individuen, die das untereinander aushandeln. Das kann vielleicht auch mal der Fall sein. Aber eigentlich ist es in einem größeren Maßstab zu betrachten, wie organisiert die Einrichtung diese Interaktion zwischen den Menschen mit der Technik, sodass das zu einer gelingenden Interaktion führen kann. Also es sind sehr unterschiedliche Ebenen, die dazu beitragen, wie und ob die Technik angenommen wird und ob sie als gelingend erfahren wird oder unterstützend erfahren wird. Ne?
Eine Aufgabe von wissenschaftlichem Arbeiten ist ja immer auch Operationalisierbarkeit, also das heißt die Messbarkeit und die Darstellbarkeit des jeweils angeschauten Ziels oder des angeschauten Materials herzustellen. Ist es überhaupt möglich, dass wir den ethischen Gehalt eines Projektes oder einer Technologie messen können?
Also sicherlich nicht in irgendwelchen Zahlen. Das wird zwar immer wieder gerne mal versucht und das wäre, glaube ich, für viele auch auf den ersten Blick ein starkes Argument, wenn man jetzt sagen könnte, guck mal, in diesen Zahlen könnt ihr sehen, dass Ethik hilft. Ich glaube, wenn, kann man bestenfalls mittelbar bei da was rauslesen. Also ich sage jetzt mal, die Etablierung einer Ethik in einer Einrichtung als, sagen wir mal, kulturelle Weiterentwicklung oder Weiterentwicklung der Unternehmenskultur. Das ist etwas, wo man vielleicht mit einem gewissen Abstand, 1, 2, 3 Jahre, sagen kann, okay, hier hat sich wirklich was geändert. Die Art und Weise, wie wir miteinander reden, wie wir auf die Begleitung und Behandlung unserer Bewohnerinnen und Bewohner oder so etwas achten, da hat das Auswirkungen. Aber ob man die jetzt in Zahlen wird messen können, da habe ich meinen Zweifel. Und ich würde auch sagen, das kann nicht Ziel der Ethik sein, weil die Ethik eben nicht ein Argument liefert, das sozusagen in Maßzahlen umgerechnet werden kann, sondern es liefert ein Argument dafür, dass und wie Menschen miteinander umgehen und dieses Umgehen miteinander dann als ein Gutes, im moralischen Sinne Gutes, verstehen. Das ist erstens dann etwas, was sozusagen hier intersubjektiv erfahren wird, hoffentlich. Aber was ich, jetzt könnte man natürlich anfangen und sagen, wir entwickeln da irgendeinen Fragebogen und fragen die Zufriedenheit dieser Leute ab. Aber das wäre unter Umständen immer nur mittelbar und das wäre noch kein Argument für die Ethik. Also ich sag mal, Leute können sich auch in sehr ethisch problematischen Verhältnissen irgendwie einrichten. Ja, man kann sich auch an Schlechtes gewöhnen und das dann okay finden. Das ist dann sozusagen nicht durch Maßzahlen ethisch abzubemessen. Ich glaube, woran wir uns gewöhnen müssen, und das ist tatsächlich in einer Zeit, in der wir diesen Hang haben, alles über Maßzahlen zu artikulieren, auch nochmal auf die, ich sag mal, qualitativen Momente zu gehen. Und Qualitäten sind eben keine Quantitäten. Und dass wir auch einen Sensus für Qualitäten entwickeln, den haben wir in bestimmten Bereichen ja auch. Also wir hören Musik, wir essen gutes Essen oder so etwas oder haben an anderen Stellen ästhetische Wahrnehmungen, die eben auch sich auf Qualitäten beziehen. Und an der Stelle, so wie wir beispielsweise den Geschmack verfeinern können, würde ich sagen, könnten wir als Gesellschaft auch an diesem moralischen Geschmack arbeiten und hier sozusagen ein Qualitätsbewusstsein entwickeln, bei dem wir dann ohne Maßzahlen sagen können, das ist gut.
Hermann Zeschke, nun arbeiten Sie ja nun genau auch in dieser Schnittstelle zwischen Fachexpertise und Entwicklung. Also Sie sind ja, wie eingangs erwähnt, auch in Entwicklungskonsortien tätig. Und in der Ethik wollen Sie ja über das gute Argument überzeugen. Mal Hand aufs Herz, wie häufig wird denn das gute Argument auch gehört?
Jetzt kann ich eben gerade keine Maßzahl geben, aber ich kann von Erfahrungen berichten, dass in den Konsortien, in denen wir jetzt arbeiten, und das sind jetzt über die Jahre etwa 50 verschiedene Konsortien gewesen, die ich so ein bisschen überblicke, dass überwiegend das als positiv erfahren wird, wenn die Leute mal sehr grundsätzlich Zeit haben, erstmal nur Zeit haben, grundsätzlich über das, was sie da machen, nachzudenken. Was in Forschungskonsortien häufig der Fall ist, und was wir jetzt versuchen, auch so ein bisschen mit dem Thema integrierte Forschung nochmal neu zu akzentuieren, was in Konsortien häufig der Fall ist, arbeitsteilig werden die jeweiligen Schritte besprochen und die Schnittstellen zwischen den Arbeitsbereichen definiert. Dafür ist Zeit und dann wird mit einem gewissen Zeitabschnitt später gefragt, passt das jetzt alles zusammen? Können wir den nächsten Schritt gehen? Wenn nein, warum dauert das so lange? Was müssen wir jetzt noch anders machen? Aber so bleibt sozusagen jeder Projektpartner, ich sage das jetzt so ein bisschen idealtypisch, in seinem Bereich und denkt nur für seinen Bereich. Und was wir durch das ethische Gespräch eigentlich initialisieren, ist, dass alle gemeinsam über das Ganze des Projektes nachdenken und sich austauschen und ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln. Und gemeinsames Verständnis heißt in dem Fall tatsächlich auch, ich verstehe jetzt besser, warum du aus dieser Perspektive so und so argumentierst und warum du unbedingt darauf beharrst. Dieses Zusammenlegen der Perspektiven, das ist etwas, was von den Leuten als dem Projekt dienlich erfahren wird. Das Zweite ist, dass sie tatsächlich auch merken, Ethik im Sinne dieses Diskurses trägt etwas aus für unser gemeinsames Arbeiten. Und Ethik heißt auch nochmal, dass wir uns mit den Dingen auf eine Art und Weise beschäftigen, wo wir merken, aha, hier wird es existenziell. Also klar, ich arbeite in meinem Bereich als Programmierer beispielsweise für einen bestimmten Algorithmus, der dann eingebaut wird in einen größeren Sensor, der dann die und die Sache macht. Aber sozusagen darüber hinaus zu sehen und eben auch ein Verständnis dafür zu kriegen, was macht dieser Sensor in einer konkreten Anwendungssituation, ja? Und in welcher Art und Weise trage ich mit meinem Arbeitspaket zu diesem größeren Ganzen bei? Und wie weit ist es deswegen auch wichtig, dass ich mir Gedanken mache, was dieses größere Ganze ist? Das wird von den Leuten dann als sehr, sehr positiv erlebt.
Ich habe gerade noch gedacht, einen Begriff, den haben Sie benannt, nämlich den der integrierten Forschung. Jetzt war ich ja auch schon mal auf einer Veranstaltung, die diesen Titel trug, und ich weiß, dass Sie Herausgeber eines Sammelbandes ist, der ebenfalls dieses Wort mit dem Titel führt. Das geteilte Ganze heißt das, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, was verbirgt sich denn genau hinter diesem Begriff integrierte Forschung? Also was wird da integriert in den Forschungsprozess?
Das Buch heißt Das geteilte Ganze, und das ist genau der Punkt. Wir wollen eigentlich aufs Ganze gehen in der Forschung. Und das kriegen wir aber nur dadurch, dass jeder seinen Teil gut kennt und in das Ganze einbringt. Und da gibt es dann, das ist mehr als ein Sinnspruch, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Wenn wir unsere Teile zusammenlegen und das gut machen, kommt mehr als Ganzes heraus, als die Summe dieser Teile. Die Erfahrung dahinter ist die, dass gerade im Bereich der Technikentwicklung fürs Gesundheitswesen, sagen wir mal in den 90er und frühen 2000er Jahren, die Entwicklung sehr stark technikgetrieben war. Also wir haben ein technisches Feature, wir haben eine Technologie. Wo ist das Anwendungsgebiet? Ich karikiere jetzt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Und man hat gemerkt, dass auf die Art und Weise zwar eine Menge entwickelt worden ist, aber dann auch irgendwie in den Schubladen und Museen stehen geblieben ist, weil es keiner brauchen konnte. Man hat dann gesagt, irgendwie müssen wir die Nutzer doch integrieren und die Nutzer befragen. Und das ist sozusagen der nächste Schritt, dass man dann Nutzerstudien machte, dass man natürlich auch Recht und Ethik sozusagen begleitend als Perspektiven einführte. Dass man aber mehr und mehr gemerkt hat, dass diese Perspektiven nicht irgendwie so nur ein Annex sind, ein nettes Häubchen, das man oben drauf setzt, sondern dass es konstitutiv zu einer guten Technik dazugehört. Beim Recht läutet das jedem ein. Wenn man Recht nicht berücksichtigt, dann kriegt man einen auf die Finger. Und bei der Ethik ist es eben nicht gleich so einsichtig, weil die Sanktionsmechanismen nicht so stark sind. Aber was sich jetzt über die letzten Jahre gezeigt hat, dass die Integration dieser verschiedenen Perspektiven, Recht, Ethik, Soziales, pflegewissenschaftliche Perspektive, medizinische Perspektive, dass das eigentlich zu einem besseren Ganzen beiträgt. Das ist jetzt ideal beschrieben. Auf der praktischen Ebene bedeutet das natürlich auch durchaus Arbeit. Also es ist eben nicht trivial, Leute, die aus so unterschiedlichen disziplinären Hintergründen sind, einfach an einen Tisch zu setzen. Das braucht dann auch Zeit, bis man sich wirklich verständigt, bis man verstanden hat, warum der andere so anders redet oder scheinbar so gleich redet, aber was ganz anderes damit meint. Und das sind Dinge, die wir eben im Zuge der integrierten Forschung, wir starten jetzt im April mit einem großen Cluster zu dem Thema, wo wir das genauer erforschen wollen und wo wir eben auch den Leuten Instrumente, Methoden und sowas an die Hand geben wollen, Best Practices und so, um ihnen zu zeigen, wie kann man das machen. Was nicht heißt, ihr könnt jetzt die Abkürzung nehmen und ihr braucht jetzt nicht mehr diesen mühsamen Weg des interdisziplinären Gesprächs suchen. Den braucht es nach wie vor und der braucht auch nach wie vor seine Zeit. Aber wenn man verstanden hat, warum man die Zeit braucht, dann ist man vielleicht nicht ganz so ungeduldig am Anfang.
Hermann Zeschke, eine abschließende Frage möchte ich Ihnen gerne noch stellen. Viele unserer Hörerinnen und Hörer sind ja in ihrem beruflichen Alltag auch immer wieder damit konfrontiert, Themen verhandeln zu müssen, die vielleicht auch einer ethischen Abwägung bedürften. Sei es jetzt der Einsatz neuer Technologien in der Pflege oder vielleicht auch der Einsatz von Ehrenamtlichen. Wie muss der gestaltet sein? Mit wem kann man Ehrenamtliche in Kontakt bringen und so weiter? Und natürlich wissend, dass das jetzt eine Frage ist, die sicherlich zu einer Vereinfachung oder auf eine Vereinfachung drängt, können Sie diesen Zuhörenden einen Tipp geben, wie man sich alltagspraktisch auch ethisch orientieren kann in solchen Fragestellungen?
Also das Erste, denke ich, ist, man braucht einen Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, weil Ethik lebt vom Dialog. Also durch das Sprechen mit anderen kommt man sozusagen zur Erkenntnis. Man kann es vielleicht auch allein, aber das würde ich sagen, ist eher die fortgeschrittene Variante. Also das Gute ist, wenn man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Das Zweite ist, es braucht Zeiten und Orte, die sozusagen diesem Gespräch vorbehalten sind. Also eben nicht mal zwischen Tür und Angel, sondern sehr konzentriert, das muss nicht furchtbar lang sein, aber eben konzentriert dafür Zeit und Raum zu schaffen. Das Dritte, moralisches Unbehagen kann ein guter Aufhänger sein für eine ethische Reflexion. Also wir sagen, aus der Alltagssituation heraus, wenn ich im Alltag erfahre, irgendwie stößt mir das komisch auf, irgendwas stimmt hier nicht, dem mal nachzugehen, zu sagen, was stört mich hier eigentlich? Und warum ist das? Und eben auch dann zu gucken, komme ich mit Unterscheidungen weiter? Also wo kommt diese Bewertung her, dass ich sage, das ist gut oder das ist schlecht? Warum diese Bewertung? Liegt hinter dieser Bewertung vielleicht eine bestimmte Annahme, wie die Welt zu sein hat? Wo kommt diese Annahme eigentlich her? Wie berechtigt ist sie? Wie weit trägt sie eigentlich? Also wenn man sich sozusagen mit solchen Fragen durchtastet, kommt man, glaube ich, automatisch in eine ethische Reflexion rein. Und wenn die eben auch einen guten Ort und eine gute Zeit hat, dann kommt man da, glaube ich, auch weiter. Noch besser ist es natürlich, wenn eine Einrichtung fest institutionalisiert Prozeduren für die ethische Beratung hat. Also, dass es jemanden gibt, der erstmal als Ansprechpartner fungiert, der dann das Anliegen aufnimmt und sagt, okay, ich sorge dafür, dass in unserer Einrichtung dieses Thema ethisch besprochen werden kann. Und ethisch besprechen heißt dann eben auch, nicht alle kommen mal zusammen und reden wild durcheinander oder jeder sagt mal was und am Ende sagt man, war nett, dass wir miteinander geredet haben, sondern dann wirklich in einen strukturierten Diskurs einzutreten, der auch darauf zielt, was soll denn am Ende eigentlich rauskommen? Brauchen wir eine Behandlungsentscheidung? Brauchen wir eine Lebensentscheidung, dass ich sage, also wenn ich das jetzt so sehe, dann führe ich jetzt plötzlich ein anderes Leben. Also das muss klar sein. Ja? Und dann kann man eben auch, dafür gibt es hinreichend Methoden, über die entsprechenden Schritte zu Ergebnissen kommen, bei denen man dann sagt, hier wirkt Ethik tatsächlich in einem guten Sinne, unter Umständen auch lebensverändernd, aber in einem guten Sinne, dass man dann weiß, wie geht es denn jetzt weiter? Und sich auch bewusst machen, es ist in der Regel nicht mit einem Mal getan. Dazu sind auch unsere Probleme mittlerweile alle viel zu komplex, als dass wir sagen können, wir haben sie mal schnell in 10 Minuten abgehandelt und dann gilt das auch für alle Zeiten.
Viele komplexe Fragen hätte ich bestimmt auch noch und du, Tobi, sicherlich auch noch. Hermann Zeschke, das hat viel Freude gemacht. Wir müssen leider auch hier zum Ende kommen, aber wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit und auch für die Einordnung und den Parforce-Ritt durch Ethik und Moral und das gemeinsame Aushandeln. Vielen, vielen Dank und toll, dass Sie bei uns waren.
Ja, Anne, danke, dass Sie bei mir waren oder wie auch immer wir uns getroffen haben.
Mehr Informationen zum Podcast und unseren Themen finden sich in den Shownotes sowie unter dggg-online.de oder knowledge.de. Natürlich freuen wir uns auch über ein Abo. Fragen und Anregungen erreichen uns unter info@knowledge.de. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.